Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, im Studio mit mir ist Sibylle Hallberg. Wir sind bei Folge 291 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 229, Folge 3 von 3 zum Thema Biografien am Beispiel von Vincent van Gogh. Sibylle, der Platz am Mikrofon ist deiner.
Dankeschön. Ja, so fruchtbar die Beziehungen zu den französischen Malern sich für Vincent van Goghs Arbeit auswirken. So belastet werden sie durch seine unbezähmbaren Ausbrüche von Jähzorn. In der trüben Jahreszeit versinkt er erneut in Melancholie und Niedergeschlagenheit. Seine Bilder verkaufen sich nicht, trotz kleiner Ausstellungen. Es gibt viel Streit, auch mit Theo. Dieser reist vorübergehend nach Holland ab. Er hat vor, sich zu verheiraten. Vincent hat Sehnsucht nach Sonne, Wärme und Licht. Aber wohin ohne Geld? Da erzählt ihm Toulouse-Lautrec von Arles in der Provence, wo es sich billig leben lässt. Es ist das Jahr 1888.
Kaum vorstellbar, ein billiges Leben in der Provence. Bist du einmal auf Van Goghs Spuren gewandelt und wenn ja, bist du ihm da näher gekommen?
Ja, du vermutest das ganz richtig. Tatsächlich war ich in Arles. Hab aber auch auf der Terrasse des berühmten Café de Nuit gesessen, Van Gogh hat es ja gemalt, wo er häufig auch diesen schrecklichen Absinth getrunken hat. Seine Seele muss immer irgendwie geschunden gewesen sein. Und dieser Alkohol hat wahrscheinlich seine psychischen Zusammenbrüche befördert. Aber der Reihe nach. Im Februar kommt Vincent in einem verschneiten Arles an. Doch mit dem Frühling kommen die Farben. Wie besessen malt er üppig blühende Obstbäume und bezieht glücklich ein kleines, gelb gestrichenes Haus. Endlich kann er sich ganz dem Rausch der Farben hingeben. Dann kommt der Sommer. Das Korn wird reif. Wir haben hier eine ganz herrliche Hitze. Eine Sonne, ein Licht, das ich nur gelb, blass schwefelgelb, blass golden, zitronengelb nennen kann. Wie schön ist es, dieses Gelb. Von Sonnenaufgang an malt er leidenschaftlich Sonnenblumen. Seine Hände führen den Pinsel jetzt in schlafwandlerischer Sicherheit, wobei ihm immer daran liegt, wie er schreibt, das Wesentliche zu übertreiben und das Banale absichtlich unterzubetonen. Seinem Bruder Theo gegenüber hat er nach wie vor Schuldgefühle. Vincents Bedarf an Farben und Leinwänden übersteigt das Budget und er muss immer wieder um Extrazahlungen bitten. Dafür vermacht er all seine Werke dem Bruder und es gehen immer wieder große Kisten nach Paris ab. Er will es unbedingt so weit bringen, dass seine Bilder das wert sind, was er für sie ausgegeben hat. Nicht zu glauben. Um zu sparen, verlegt er sich zeitweise wieder aufs Zeichnen, weil Bleistift, Kohle und Kreide billiger sind als Ölfarben. Aber das Feuerwerk der Farben hat ihn gepackt. Es gibt kein Zurück mehr. Mit der Post aus Paris kommen auch Nachrichten von den Impressionisten. So erfährt er, dass es Paul Gauguin finanziell schlecht geht. Trotz seiner einzelgängerischen Veranlagung hat Vincent doch den Wunsch, sich mitzuteilen, sich auszutauschen, von anderen zu lernen. So lädt er Gauguin ein, mit ihm in Arles die Wohnung und das Atelier zu teilen. Nicht nur, um günstiger zu leben, sondern auch, um gemeinsam in dem unvergleichlichen Licht des Südens zu arbeiten. Nach einiger Überredungskunst, in die sich auch Theo einmischt, kommt Gauguin im Oktober 1888 in Arles an. In der ersten Zeit des Zusammenlebens profitiert Vincent von Paul Gauguin, der nämlich Ordnung in den chaotischen Haushalt bringt, das wenige Geld umsichtig verwaltet und regelmäßig für beide kocht. Immer öfter aber geraten die beiden Freunde in heftigen Streit. Am 25. Dezember gerät die Situation außer Kontrolle. Gauguin hat genug von Arles und dem Fou Rouge, dem verrückten Rothaarigen, wie Vincent in Arles genannt wird. Er verlässt das gelbe Haus, um im Hotel zu übernachten. Vincent kann zu Weihnachten seine Emotionen von jeher schwer zügeln. In rasender Wut geht er mit dem Rasiermesser auf Gauguin los, hält aber plötzlich inne und richtet es gegen sich selbst und verletzt sich schwer am Ohr.
Das war die ganz bekannte Szene. War das die große Zäsur in seinem Leben oder gar das Ende seiner Malerei? Was weißt du eigentlich darüber, Sibylle?
Ja, eine Zäsur war es sicher, aber noch nicht das Ende. Nach dem Krankenhausaufenthalt scheint Vincent Ende Januar 1889 wieder genesen und seine Schaffenskraft zurückgekehrt. Die Arbeit lenkt ihn ab und er hofft, ja, redet sich ein, der Anfall sei ein einmaliger Ausrutscher eines überspannten Künstlers gewesen. Doch bald quälen ihn Wahnvorstellungen, Albträume und schreckliche Ängste. Er wird wieder mutlos, niedergeschlagen und depressiv. Voll düsterer Gedanken bittet er selbst darum, in eine Anstalt aufgenommen zu werden. Theo hat an seinem Krankenbett gewacht und hat mit den Ärzten über Vincents Zustand gesprochen. Die Diagnose lautet: akute Manie mit allgemeinem Irrsinn. Im Mai 1889 wird Vincent van Gogh in die Irrenanstalt Saint-Rémy, nicht weit von Arles, aufgenommen. Sein kleines Zimmer in dem ehemaligen Kloster gefällt ihm. Nun sehen seine Maleraugen durch Eisen vergitterte Fenster auf ein Kornfeld. Jedoch gleich am ersten Tag in dieser Anstalt stellt Vincent im Garten seine Staffelei auf und beginnt zu malen. Er hat erkannt, dass die Malerei für ihn die einzige Therapie ist, sein bester Blitzableiter. So will er die Krankheit besiegen. Die Passivität der Ärzte und der geisteskranken Mitinsassen schrecken ihn ab. Er will keine Zeit vergeuden und erreicht auch bald, dass er in Begleitung eines Wärters das Gelände zum Malen verlassen darf. So entsteht zum Beispiel die berühmte Serie der Olivenbäume. Knorrig und wild winden sie sich, scheinen sich aufzulehnen gegen ihr Schicksal. Man kann übrigens sowohl die Anstalt in Saint-Rémy als auch die Wege durch knorrige Olivenbäume und hochaufragende Zypressen nachwandern, dort, wo Van Gogh seine großartigen Motive mit dem unvergleichlich rotierenden und leuchtenden Nachthimmel gefunden hat. Ich denke, die wilde Fantasie seiner Krankheit sind darin unverkennbar verewigt. Er hat sich mit diesen Bildern bis aufs Letzte entblößt und hoffentlich von den Dämonen befreien können. Aber rasende Besessenheit hatte ihn ganz und gar ergriffen. Ich fahre fort. Verbissen arbeitet Vincent bis zur Erschöpfung. Wenn er nicht in der Natur sein kann, macht er Übungen in seiner Zelle. An guten Tagen, sagt er, laufe sein Pinsel zwischen seinen Fingern wie ein Bogen auf der Geige. Doch er bleibt nicht verschont. Der schlimmste Anfall mit wochenlanger geistiger Umnachtung und schwerer Depression dauert von Ende Februar bis Anfang April 1890. Während dieser Zeit werden einige seiner Bilder in Paris auf der Ausstellung der Indépendants gezeigt und erregen erste Aufmerksamkeit. Sein Bild »Roter Weinberg« wird verkauft. Es wird das einzige zu seinen Lebzeiten bleiben. Am 29. Juli 1890 stirbt Vincent van Gogh in den Armen seines Bruders Theo. Zwei Tage, nachdem er sich mit seinen Malutensilien ausgerüstet und einer Pistole bewaffnet, in der freien Natur nahe Paris in die Brust geschossen hat. In den letzten 10 Jahren seines Lebens hat er wie im Fieberrausch ein Feuerwerk von Bildern geschaffen, vor denen wir heute staunend und bewundernd stehen. Er wünschte sich, einmal wird der Tag kommen, da man sehen wird, dass meine Bilder mehr als den Preis der Farbe wert sind und mehr als mein ganzes erbärmliches Leben, das ich daran gehängt habe.
Liebe Sibylle, du hast Ergreifendes aus deiner Biografie von Vincent van Gogh gelesen. Vielleicht kannst du noch einmal das Buch nennen, indem man den Text und auch die anderen Biografien nachlesen kann.
Sehr gerne. Das Buch heißt »Vom Leuchten steiniger Lebenswege, beinhaltet biografische Essays nicht nur über Van Gogh, sondern über 7 weitere Leben, die spannende Einblicke in die Welt bekannter Menschen, Ereignisse und Schöpfungen geben. Es ist im Ileo Verlag Husum erschienen und kostet 15 Euro.
Und ich nenne gern nochmal die ISBN, die 9783-966-66-068-6. Ach ja, und dann habe ich noch eine ganz einfache Frage zum Schluss. Woher weißt du das eigentlich alles?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich lese natürlich viel, habe zu Hause in jedem Zimmer viele Bücher stehen, so ganz oldschool-mäßig. Einige habe ich von meinen Eltern oder meiner Großmutter geerbt, so im Falle von Van Gogh, einen bildhaften Roman mit mehr als 400 Seiten über sein gesamtes Leben, den ein Franzose namens Henri Perrichot Mitte der 50er Jahre geschrieben hat. Wunderbar ausführlich mit Schwarz-Weiß-Fotos und einer chronologischen Zusammenfassung am Ende. In Museumshops wurde ich fündig mit beschrifteten Bildbänden und den gesammelten Briefen an Theo van Gogh. In Saint-Rémy gibt es aufschlussreiche Bücher über Van Goghs Zeit in der dortigen Anstalt. Und schließlich gibt es ja auch noch das Internet. Man muss aber schon richtig Lust haben und darf keine Nachforschung scheuen, wenn man eine gute Biografie schreiben möchte, die neue Ansätze liefert und die man mit gutem Gewissen weitergeben kann. Das reizt mich. Natürlich nur, wenn der Mensch, um den es geht, mich auch reizt und ich möglichst viel über ihn erfahren will.
Wunderbar, ein schöner Schlusssatz. Liebe Sibylle Hallberg, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du uns in 3 Folgen in das Thema Biografie eingeführt hast, am Beispiel von Vincent van Gogh. Und Sie als Zuhörer haben geahnt, das ist Arbeit, das ist harte Arbeit, aber es ist eine Arbeit, die sehr erfreut. Hast du noch einen netten Schlusssatz für uns, Sibylle?
Ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, Biografisches zu lesen. Da ist so viel Wahrheit drin und so viel Lebenserfahrung und Lebenshilfe. Das ist eigentlich eine ganz, ganz wunderbare Sache, die man immer an der Seite seines eigenen Lebens haben sollte.
Und genau das war für mich auch der Grund, warum ich in meinem Salon dieses Thema Biografie auf die Tagesordnung gesetzt habe. Und wir haben ja versprochen, wir setzen das dann im Herbst oder gen Weihnachten nochmal fort. Ja, für Sie als Zuhörer, nächste Woche gibt es die Folge 292 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 230. Kommen Sie gut durch diese Woche, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.